Am Mittwoch, den 21. Juli 1954, waren wir um die Mittagszeit im Bahnhof Bremen angekommen. Mutti Elsbeth, das ist meine Mutter, war mitgefahren. Unser Gang zur Speditionsfirma Louis Neukirch, wo uns ein gewisser Herr Bauer bediente, hatte sich erübrigt, wenn wir unser gesamtes Überseegut einschließlich 103 Kilogramm Übergepäck direkt um das Überseeheim gesandt hätten. So hatte dieser Bauanfänger 10 deutsche Mark Spesen auf die 102 Frachtkosten aufgeschlagen. Kost und Logie im Überseeheim Bremen am Flughafen waren lobenswert und billig. Bis 15 Uhr wurden dort die Schiffspapiere ausgehändigt, eine Wechselstelle der Bank Deutscher Länder tauschte bis zu 3000 D-Mark in kanadische Dollar um. Der Kurs war angeblich günstiger, als er in Kanada sein würde. Unsere mit Spesen beladenen Devisenanmeldung hätte sich auch erübrigt. Also wir hatten in Celle, wo wir wohnten, und Hannover die eine Speditionsfirma, die uns vom Einwanderungsberatungsbüro angepriesen war. Wir besichtigten den Bremer Dom, das Rathaus und Roland-Statue, unter anderem im Stadtzentrum. Abends holten wir die Eltern Bruno, das sind meine Schwiegereltern, vom Bahnhof ab. Mutti Milewski hielt im Überseeheim den Abendtisch in Bereitschaft. Um 21.30 Uhr versuchte ein viermotoriges Passagierflugzeug mit 60 Insassen nach Australien zu starten. Aber wegen irgendeines Defektes konnte der Abflug erst 2 Stunden später erfolgen. Am Donnerstag, den 22. Juli 1954, lief die Handgepäck-Zollkontrolle ziemlich formell ab. Man gewinnt Zeit, wenn man sich sagt, nur nicht drängeln. Um 11.40 Uhr fuhr der Sonderzug nach Bremerhaven, Columbus Pier. Die Canberra, eine von der Greek-Linie, hatte nicht ganz 8000 Bruttoregistertonnen.
Das war der Name vom Schiff, Canberra.
Nicht weit von ihr lag auch die Seven Seas, ein modernes schwedisches Passagierschiff im Hafen. Abschied und Abfahrt erfolgte um 17 Uhr.
Kann ich mal unterbrechen hier? Als wir die Bremen und die Stadt Bremen sahen, wir haben ein deutsches Märchen, welches heißt die Bremer Stadtmusikanten. Und dieses steht in Statuenform in Bremen, ich glaube ziemlich in der Nähe von dem berühmten Roland, das ist eine andere Statue, representing Bremen, die Stadt Bremen. Und die Stadtmusikanten, die Statue, mit meiner großen Fantasie habe ich es mir natürlich größer vorgestellt. Aber die ist man bloß, na, wie groß Hans, so, ne?
Ja.
Ja, wie groß ist das? Ne? Klein.
Ja, bis zu 2 Meter.
Und das hat mir Eindruck gemacht. Das ist so quasi das Netteste, was ich da sah. Abgesehen von einer Rosette direkt im Bremer Dom, die ist in zementierter Form irgendwie riesig am Dom angebracht, im Dom. Das ist aus, das ist ein aus buntem Glas ist da die ganze Rosette zu sehen. Ich habe mich sicher nicht richtig ausgedrückt, aber diese hat eine besondere Bedeutung für uns, denn diese große Rosette, die im Bremer Dom zu sehen ist, die ist von einem entfernten Onkel, der auch den Namen Gruno hält, gestiftet worden. Der war nach Bremen nach Texas ausgewandert. Und
aber schon vor dem Krieg.
Ich habe ihn mehrmals gesehen, den Onkel, der reiste ab und an mal und nach Deutschland. Und ja, natürlich haben wir uns die Rosette nur von außen angesehen. Es war keine Zeit dazu, mehr zu sehen.
Naja, ich will hier weiter lesen,
ja, okay.
An Bord gehen. Wegen unserer verhältnismäßig späten Passagier- oder Passagebuchung erhielten wir nur Plätze in den sogenannten Dormitories. Barbara kam ins Hinterschiff, wo das Kolbengestoße der Maschinen und das Getöse der Schiffsschrauben recht unangenehm spürbar war. Außerdem teilten noch 3 Mütter mit Kindern ihren Schlafraum. Hans hatte sein Bett im Vorderschiff, wo ein Ladeschacht daneben lag, und im Hafen die Ankerketten rasselten. Die Canberra ist 43 Jahre alt. Es soll ihre vorletzte Fahrt dieses Jahres sein. Sie liegt...
Ein volles Einwandererschiff. Und Männer und Frauen waren auf der Fahrt getrennt. Ja. Die Männer schliefen hinten und wir schliefen vorne.
Die Männer im Vorderschiff und die hinten im Hinterschiff.
Okay. Ja.
Also die Canberra, 43 Jahre alt, sie liegt breiter, jedoch kürzer als moderne Schiffe. So ist ihr seitliches Schlingern geringer. Aber in Fahrtrichtung nimmt sie fast jede Welle mit. Unser Schiffsarzt sagte, das beste Mittel gegen Seekrankheit ist, sich zusammenzureißen.
Warst du seekrank?
Oh, das halbe Schiff oder dreiviertel Schiff.
Gewiss, war seekrank. Man sollte innen immer die Bewegung des Erbrechens in die des Hinunterschluckens umwandeln. Aber wer einmal von der Speiübelkeit befallen ist, kann praktisch nichts mehr schlucken. Man sollte seinen Magen zwar nicht leer werden lassen, ihn aber auch nicht überladen. Seeleute sagen, man soll einen alten Kanten Brot in die Tasche tragen, in der Tasche tragen und bei Zeiten daran kauen und schlucken. Ein reichlicher Speichelzufluss ist gegen Seekrankheit gut. Ich halte sehr viel von der Atemtechnik. Ich vergleiche das Schiffsschaukeln mit einem Fahrstuhl. Wenn er den Höhepunkt erreicht, soll man tief eingeatmet haben. Wenn er seinen Tiefpunkt erreicht, soll man locker ausgeatmet haben. Die durch die tüchtige Atmung hervorgerufene Sauerstoffanreicherung des Blutes und die luftgefüllte Lunge als Ausgleichspolster für den hochgeworfenen Magen wirken der Seekrankheit meiner Erfahrung nach am besten entgegen. Wichtig ist auch, dass die Verdauungsorgane in geregelter Tätigkeit bleiben. Bewährt hat sich, Stuhlzäpfchen, die in den After eingeführt werden. Dieses Mittel ist anscheinend ein Teigpräparat, das im Glasröhrchen gehandelt wird. Und auch im Hospital unseres Schiffes zu erhalten war. Nach Einführung soll man eine gute halbe Stunde ruhen. Die Abführungswirkung tritt ganz individuell etwa nach 10 bis 20 Stunden ein. In Bremerhaven gingen etwa 160 Passagiere an Bord, fast durchweg Auswanderer. Bis in den späten Abend hatten wir noch die Küste des Kontinents in Sicht. Die See wurde etwas bewegter und nach dem Dinner übergaben die meisten Passagiere das pompöse Abendessen den Fischen zur weiteren Verdauung. So auch Barbara. Ihr wurde furchtbar übel und sie hing eine ganze Weile lang erbärmlich über die Reling gebeugt. Am nächsten Tag beruhigte sich die See und meiner armen Frau ging es wieder besser. Mir schien die Seefahrt eine Erholung zu werden. Die frische Seeluft regte den Appetit an, das Essen mundete ausgezeichnet und die müßige Lebensweise an Bord war auch bekömmlich. Die Essenszeiten lagen folgendermaßen: 8 Uhr morgens Breakfast, 12 Uhr Lunchen, 3.30 Uhr nachmittags Tea Time, 6 Uhr abends Dinner. Immer wurden mehrere Gänge nach Speisekarte aufgetischt. Das Steward-Personal war vollkommen deutsch. Monatsauszahlung war 270 D-Mark. Die Mannschaft griechisch bzw. gemischt, deutsch, französisch und italienisch. Offiziere waren griechisch und deutsch. Griechisch war sowohl der Chefkapitän wie auch der Mannschaftskapitän. Während der Überfahrt fanden 2 Bootsmanöver für Passagiere statt. Das heißt, jeder musste mit Schwimmweste übungshalber die Bootsstation an dem entsprechenden Rettungsboot aufsuchen. Etwa auf der Höhe von Dover und Calais fuhr an uns ein Schwesterschiff der Canberra, nämlich die Olympia von der Greek Line, im Gegenverkehr vorbei. Beiderseits freudiges Begrüßungstuten, und seit dem Nachmittag hatten wir die englische Küste in Sicht. Gegen Abend kam der englische Lotse an Bord, der die Canberra in den Hafen von Southampton hineinlenkte. Ankunft 10 Uhr abends. Am nächsten Morgen...
Darf ich mal unterbrechen? Was die Rettungsboote anbetrifft, war ausgezeichnet. Es ist tatsächlich, wie er schreibt, wir mussten alles genau nach Vorschrift machen. Wie das auch hier normalerweise üblich ist, aber bloß pro forma. Hier wird nicht an Ort und Stelle gesehen, wohin man gehen muss, wenn wirklich was passiert. Jeder wusste, sollte etwas passieren, wo wir sein sollten. Und das war vorbildlich.
Am nächsten Morgen, Samstag, den 24. Juli, kamen um ca. 10 Uhr morgens etwa 400 englische Auswanderer an Bord und eine höhere Schulklasse aus Montreal mit ihrem Lehrer, einem katholischen Priester. Diese Studenten waren mit dem holländischen Dampfer Rundam 15.000 Tonnen gekommen und hatten eine Europareise gemacht. Holland, Deutschland hauptsächlich rheinaufwärts, Schweiz, Italien, Frankreich, von Calais nach Dover, England, London, Southampton. Um 11.30 Uhr wurden die Anker gelichtet und wir fuhren hinaus, um die Insel White herum. Der Lotse ging von Boot und bald dampfte die Canberra wieder durch den Kanal. Abends um 19 Uhr fuhr die Canberra in den Hafen von Cherbourg ein. Ebenso wie in Southampton konnte man hier noch die World War II Befestigungen und ehemaligen U-Bootssperren sehen. Ein dumpfes Nebelhorn tönte mehrmals von den Befestigungsbunkern herüber. Die Canberra legte nicht an einen Pier an, sondern übernahm die französischen Passagiere und deren Gepäck, wie auch neuen Schiffsproviant von einem Trailer. Dieser Dampfer hieß Ingenieur Minard und legte Längsschiff bei. Die Fracht wurde durch die Schiffskräne der Canberra herübergeladen. Das Schiffsmusikquartett spielte und um 21.30 Uhr ging's wieder hinaus in den Kanal zur irischen Küste hin. Wurde es windig und regnerisch. Das war am Sonntag, den 25. Juli. Um 6 Uhr abends fuhren wir in die Bucht von Cobh, Queenstown ein. Gleich eingangs erhob sich auf der mit prachtvoll grünen Wiesen bedeckten yes, on Kiste.
Yes, on wheels.
Ein altes, weiß getünchtes, mit Kalkfarbe gestrichenes Kastell. Das gab ein schmuckhaftes, gediegenes Bild, zumal die See in der Bucht ruhig war und die Abendsonne alles goldig verklärte. Auch hier kam bald ein Küstendampfer namens Blarney Cork entgegen, legte an die Canberra an und nun stiegen die irischen Auswanderer herüber ins große Schiff. Irland machte einen schlichten, aber sehr sauberen Eindruck. Um 20 Uhr verließ unser Schiff die Bucht von Cobh. Nahezu 800 Passagiere verschiedener Nationen hatte die Canberra jetzt an Bord. Nun begann die eigentliche Reise über den Atlantik. Um 21 Uhr war der vordere Speisesaal für den Rest des Abends zum Kino umgewandelt. Es lief der Film My Man and I. Gegen Mitternacht schwankte das Schiff wieder heftiger. Am nächsten Tage, Montag, dem 26. Juli, hatten wir heftigen Westwind Stärke 7. Die See war sehr rau, der Wellengang schwer. Wohl über die Hälfte der Passagiere waren seekrank. Das Deck war übervölkert mit bleichen, elend aussehenden Passagieren, die in den Decken gehüllt auf den Liegestühlen dahin schlummerten und sich sogar für die Nacht nicht mehr in ihre Kabinen hinunterwagten. Das war der schlimmste Tag, an welchem hohe Brecher über Bord schlugen und das verregnete A-Deck überspülten. Auch am Dienstag, den 27. Juli, war die See noch rau, der Wellengang schwer und ein West-Nordwestwind blies mit Stärke 6 die üblichen Küstenmöwen in den ihren hellgrauen, weißen Federkleidern waren längst verschwunden. Stattdessen flogen und schwammen kleine, dunkelgraue Möwen hinter dem Schiff her. Je mehr das Schiff sich dem westlichen Kontinent näherte, konnten wir in der Ferne auf dem Meer einige Eisberge erkennen.
Wenn man jetzt so hört, die Wellen schlugen über Bord, sollte man wissen, wie hoch das Schiff war, vom Schiff bis zum Meeresspiegel. Und ich habe keine Ahnung, das war toll. Die Wellen, die waren derartig hoch, dass man bloß Wasser sah. Und wir waren unten, nicht Hans?
Wir waren auf dem A-Deck, zum Kotzen.
Ja, wo die Wellen reinschlugen, nicht?
Ja.
Ja, es war toll. Und das war bloß Windstärke 7. Ich dachte immer, es war 9. Aber es ist 7, mein Gott, das war furchtbar. Und es ist kein Wunder, wenn der Durchschnitt seekrank wird. Denn ich glaube nicht, dass alle Menschen so gebaut sind, um immer rauf und runter sich zu bewegen. So.
Ja, das war die Schiffsfahrt und am 2. August 1954 war die Landung in Quebec.
Patricia, ich war, glaube ich, die meiste Zeit der ganzen Schiffsfahrt auf dem Liegestuhl. Ich habe sehr selten in dem Schiff geschlafen, in dem Schlafrevier. Und Hans musste mir das Essen bringen. Ich ging noch nicht mal zum Essen. Und er brachte mir dann irgendwas. Und er, ihm ging es manchmal auch nicht gerade gut, aber er hat wirklich...
Ja, bei dem stärksten Wellengang muss sie auch an die Reling gehen.
Siehste? So wunderbar was. War selbst für dich nicht. Und er musste mir das Essen bringen, ja? Was zu trinken bringen. Denn das behielten wir drin.
Jedenfalls so, hatten wir eine angenehme Fahrt durch den St. Lorenz.
Ja, das war das Ende der Fahrt. Und das, das beschreibst du jetzt ein bisschen, ne?
Nein, das nicht.
Ja.
Da kamen die schönen Düfte von den naheliegenden Wäldern herüber.
Und die Seeluft dazu.
Ja, ja.
Das waren zwei total verschiedene, beinahe Windströmungen. Ja? Die Seeluft kam und dann kamen die vom St. Lawrence River. Die wunderbaren Wälderwinde. Zwei Windsorten.
Ja, von ja, Quebec.
Toll. Tolles Erlebnis.